The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us.
Südafrika 1994. Mehr als 300 Jahre weiße Alleinherrschaft gehen mit dem Amtsantritt des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Nelson Mandela zu Ende. Seine Antrittsrede ist ein Aufruf zu Versöhnung und Aufbau.
Positive Diskriminierung, Südafrikas umstrittener Versuch, Schwarze zu bevorzugen. Eine Sendung von Dirk Asendorpf.
Enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans.
Wir schwören, dass wir eine Gesellschaft schaffen werden, in der alle Südafrikaner, schwarz wie weiß, ohne Angst in ihren Herzen aufrecht gehen können, mit der Sicherheit ihres Grundrechts auf Menschenwürde im Rücken. Eine Regenbogennation im Frieden mit sich selbst und der Welt. Lasst Freiheit herrschen. Gott segne Afrika.
God bless Africa. I thank you.
Africa, Malo Paganisu, Dumolwa.
Ich habe damals im schwarzen Teil Südafrikas gelebt und kann mich noch gut an die großen Erwartungen meiner Freunde und Nachbarn erinnern und an ihre fast unmenschliche Geduld. Sie wussten, dass die Veränderungen im Alltag nicht so schnell kommen würden wie der Machtwechsel in der Politik. Jahrhunderte extremer Ungleichheit lassen sich nicht über Nacht rückgängig machen. Aber jetzt, 15 Jahre und 3 demokratische Wahlen später, müsste man den Erfolg all der Regeln und Gesetze erkennen können, mit denen die schwarze Bevölkerungsmehrheit gezielt gefördert und zu ihrem gerechten Anteil an Südafrikas Reichtum gebracht werden soll. Meine Reise beginnt am internationalen Flughafen von Johannesburg. Er ist nicht mehr wie früher nach Jan Smuts benannt, dem Vater der ersten Apartheid-Gesetze. Ich lande am nagelneuen Terminal des Oliver Reginald Tambo Airports, benannt nach dem großen Führer der Befreiungsbewegung ANC. In symbolischen Dingen ist der Wandel unübersehbar. In der ethnischen Zusammensetzung der Fluggäste eher nicht. Sie sind nach wie vor fast ausschließlich weiß. Die wenigen Schwarzen an Bord fallen durch ihre besonders teuren Schuhe und Anzüge auf. Ich muss daran denken, was ich schon vor dem Abflug von Kolela Mangzu gehört hatte, einem einflussreichen politischen Kommentator.
Ich bin enttäuscht darüber, was wir aus dieser Freiheit gemacht haben. Unser Versagen, Mandelas Versprechen einzulösen. Das Versprechen sozialer Gerechtigkeit und gleicher Chancen für all diese Menschen, die heute noch immer in den Baracken der Townships gefangen sind. Die Führungselite hat sich die Früchte der Freiheit selbst angeeignet. Darin besteht ihr großes Versagen.
Mangzu meint das durchaus selbstkritisch. Er ist Teil dieser Elite, hat in den USA promoviert, moderiert eine prominente politische Talkshow an der University of Johannesburg und schreibt kritische Kolumnen in der Wirtschaftspresse.
South Africa is still a very divided society. Frankly, we have done almost nothing.
Südafrika ist noch immer eine ausgesprochen geteilte Gesellschaft. Ehrlich gesagt haben wir fast nichts getan, um dieses Land zu integrieren. Die Hautfarbe ist noch immer ein prägendes Element. Gleichzeitig spaltet sich die schwarze Gemeinschaft auf. Eine Kombination aus Hautfarbe, Klassenzugehörigkeit, Geschlecht und Wohnort hält den Großteil der schwarzen Bevölkerung noch immer in Armut gefangen, am schlimmsten die schwarzen Frauen. Eine rein weiße Elite haben wir heute nicht mehr. Weiße machen zwar noch immer einen überproportionalen Anteil der Eliten aus, aber die Hautfarbe spielt dort eine immer geringere Rolle. Wir können also von einer multiethnischen Elite sprechen, die sich aber zunehmend von der Masse der Menschen in diesem Land trennt.
Die Regierung ist keineswegs untätig gewesen. Knapp 3 Millionen preisgünstige Häuser hat sie bauen lassen. Dazu Strom- und Trinkwasseranschlüsse für die schwarze Bevölkerung in den Townships und ehemaligen Reservaten, den sogenannten Homelands. Sie hat eine beitragsfreie Gesundheitsgrundversorgung eingeführt und die Zahl der Empfänger staatlicher Unterstützung in Form von Mindestrenten und Sozialhilfe von 3 auf über 12 Millionen vervierfacht. Und sie versucht, die Chancen der lange benachteiligten Bevölkerungsgruppen mit positiver Diskriminierung zu erhöhen. Affirmative Action heißt die bevorzugte Behandlung von Schwarzen bei der Vergabe von Studienplätzen, Stipendien, Aufträgen und Jobs im öffentlichen Dienst. Black Economic Empowerment, kurz BEE, soll die weiße Alleinherrschaft in Südafrikas Privatwirtschaft beenden.
Wie das funktioniert, will ich von Gavin Levenstein erfahren. Der junge weiße Unternehmensberater mit dem auffälligen Pferdeschwanz verdient sein Geld damit, Firmen die komplizierten Vorschriften des Black Economic Empowerment zu erklären. Ich treffe ihn an einem heißen Sommernachmittag in seinem nicht klimatisierten Büro in einem Johannesburger Gewerbegebiet.
There's ultimately 7 elements. The first element being ownership, which is.
Es gibt 7 Kriterien. Das erste ist, wem das Unternehmen gehört. Ziel ist ein Anteil von 25% in schwarzer Hand, aber Punkte gibt es bereits ab 5%.
Punkte, so erfahre ich, werden außerdem für einen überdurchschnittlich hohen Anteil schwarzer Mitarbeiter in Führungspositionen vergeben, für gezielte Aus- und Fortbildungsprogramme und für Spenden an Hilfsorganisationen.
Je mehr Punkte man sammelt, desto besser wird das BEE-Zeugnis. Noch weiter verbessern kann man es, indem man bei anderen Firmen mit gutem Zeugnis einkauft. Deren Punkte werden dann auf das eigene Unternehmen übertragen und das verhilft einem wiederum zu besseren Geschäften.
Vorteile hat eine hohe Punktzahl vor allem bei Aufträgen der öffentlichen Hand, denn die müssen per Gesetz an möglichst BEE-konforme Firmen vergeben werden. Trotzdem nimmt erst ein Fünftel aller südafrikanischen Unternehmen an dem Verfahren teil. Und die wenigen, die mitmachen, kommen im Durchschnitt nur auf 33 von 100 möglichen Punkten. Das Ganze ist so kompliziert, dass es nur Experten wie Gavin Levenstein verstehen.
It's something that I got into purely by chance because.
Ich bin nur durch Zufall an das BEE-System geraten. Als Unternehmen, das ganz im Besitz von Weißen war, hatten wir am Anfang auch keine gute Meinung von Black Economic Empowerment. Aber als wir uns genauer damit beschäftigt haben, merkten wir, dass es eine ziemlich gute Sache ist. Die Väter dieses Gesetzes haben es bloß nicht richtig verkauft. Fast alle Unternehmen verdienen sich Punkte, aber die meisten wissen nichts davon. Sie begreifen gar nicht, dass sie schon dabei sind, die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.
Das liegt allerdings auch daran, dass die komplizierten Regeln des Black Economic Empowerment kaum halten, was sie versprechen. Die Ziele sind so niedrig angesetzt, dass sie selbst bei vollständiger Umsetzung kaum mehr als kosmetische Korrekturen an den wirtschaftlichen Machtverhältnissen bewirken würden.
At this moment in time, the population demographics is sitting at around about 90% black.
Die Bevölkerung ist zu rund 90% schwarz. Doch nur 10% aller Unternehmen gehören Schwarzen. Mit BEE sollen es 25% werden. In anderen Worten, Weiße dürfen weiterhin 75% besitzen, obwohl sie doch nur 10% der Bevölkerung ausmachen. Also sind die Weißen weiterhin im Vorteil.
Die neue schwarze Elite hat sich damit arrangiert. Sie bekleidet gut bezahlte Posten im öffentlichen Dienst und in staatsnahen Großunternehmen. Selbst in den Vorstandsetagen der Privatwirtschaft sieht man inzwischen das eine oder andere schwarze Gesicht. Doch Entscheidungen fällen nach wie vor andere.
Die Leute, die alles kontrollieren, sind immer noch weitgehend weiß. Sie haben eben das Know-how und die Erfahrung. Sie haben die Arbeit über so viele Jahre gemacht. Für Schwarze ist deshalb wichtig, wenn sie jetzt in höhere Positionen kommen, dann müssen sie auch eine anständige Ausbildung auf sich nehmen, damit sie die Vorgänge in der Wirtschaft wirklich verstehen.
Muntu Lukosi weiß, wovon sie spricht. Ihr Vater war LKW-Fahrer, ihre Mutter Haushälterin bei einer weißen Familie. Sie selber wurde mit 18 schwanger und musste einen Mann heiraten, vor dem sie ein Jahr später flüchtete. Mit Jobs und Fernstudium hat sie sich aus eigener Kraft aus der Armut befreit. Als Praktikantin kam sie schließlich zum staatlichen Fernsehen SABC und hat sich dort bis zur Auslandskorrespondentin hochgearbeitet. Die enorme Kraftanstrengung, die das bedeutet hat, ist ihr anzusehen. Auf die Solidarität schwarzer Vorgesetzter hofft sie schon lange nicht mehr.
In den meisten Fällen wollen Schwarze, wenn sie denn in Führungspositionen kommen, ihre weißen Kollegen behalten, denn sie fühlen sich von deren Erfahrung behütet. Ich muss das hier einmal kritisch über Schwarze sagen. In gewisser Weise bemühen sie sich nach Kräften darum, andere Schwarze unten zu halten und gerade nicht zu fördern. Das ist eine sehr, sehr schwierige Lage.
So in a way, I mean, it's a very, very difficult situation.
550 trails up. 1000 meters above two oceans.
In den Soap-Operas und der Fernsehwerbung sind die getrennten Kulturen Südafrikas längst zur Regenbogennation zusammengewachsen. Auch in den Einkaufszentren, Straßencafés und Kneipen der Großstädte haben sich die Hautfarben gemischt. Ganz selbstverständlich werden inzwischen schwarze Kunden von weißen Kellnerinnen höflich bedient. Rassistische Beschimpfungen hört man im Alltag nicht mehr. Und auch keine Wutausbrüche über die Bevorzugung ehemals Benachteiligter. Jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit.
Aber klar bin ich total genervt. Ich lebe in einem Land, in dem eine weiße Person diskriminiert wird, weil sie weiß ist. Da gibt es Affirmative Action und Black Economic Empowerment. Na scheiß doch drauf. Das ist nichts als umgekehrter Rassismus.
Randy lässt seinem Zorn auf einem anonymen Internetforum freien Lauf.
I'm being discriminated against now for something that happened.
Ich werde für etwas diskriminiert, das vor 15, 20, 35 Jahren passiert ist. Warum muss ich den Preis für etwas zahlen, das meine Großväter getan haben? Das macht doch keinen Sinn. Damals bekam ein schwarzer Mann keinen Job, weil er schwarz war. Heute kriegt ein weißer Mann keinen Job, weil er weiß ist. Das ist Rassismus. Versuch verdammt nochmal nicht, es schön zu reden. Genau das ist es.
Wenn die Apartheid falsch war, dann muss Black Economic Empowerment auch falsch sein. Unter Weißen in Südafrika ist dieses Argument immer wieder zu hören. Warum es nicht stimmt, kann Luyanda Mpahlua am eigenen Beispiel erklären. Als wir uns Mitte der 90er Jahre kennenlernten, war er Architekturstudent in Berlin. In Südafrika konnte er seinen Traumberuf nicht erlernen.
Ingenieurwesen, Architektur und solche Fächer waren nicht zugelassen für Schwarze.
Mpahlua hatte als junger Mann dagegen protestiert, war verhaftet worden und landete für 5 Jahre auf Robben Island, der Gefängnisinsel in der Bucht von Kapstadt, auf der auch Nelson Mandela inhaftiert war. Nach seiner Freilassung kam Mpahlua auf Vermittlung von Amnesty International nach Deutschland, konnte hier sein Abitur nachholen und endlich studieren. Nach dem Architekturdiplom und der Rückkehr in das inzwischen demokratische Südafrika tat er sich mit 3 Kollegen zusammen. 2 schwarz, 1 weiß.
In Südafrika ist es so, dass es sehr große Architekturbüros sind. Wir sind relativ klein und jung und natürlich nicht so bekannt, dass wir nicht die Aufträge bekommen, die eigentlich die ganz etablierten Büros bekommen.
Für Mpahlua und seine Kollegen kamen die Regeln des Black Economic Empowerment gerade zum richtigen Zeitpunkt. Sie beteiligten sich am Wettbewerb für den Neubau der südafrikanischen Botschaft in Berlin und bekamen den Zuschlag.
Wäre so eine Politik nicht gegeben, hätte so ein Büro wie wir so einen Auftrag nicht bekommen. Das ist ganz klar. Und man muss sagen, dass obwohl in der Welt und auch gerade die Weißen in Südafrika sagen, das ist jetzt umgekehrter Rassismus. Absoluter Quatsch. Wenn man nicht durchsetzt, dass eine Gesellschaft alle die Ressourcen und Kräfte, die sie hat, die Möglichkeiten bekommen, sich zu entfalten und aufzubauen. Wenn eine Gesellschaft nicht so strukturiert ist, dann ist irgendwas falsch. Das würde bedeuten, dass die alten Strukturen, die in Südafrika seit Jahren unter der Apartheid sich entwickelt haben und etabliert haben, würden einfach so fortgesetzt werden. Und irgendwo musste das geändert werden.
Inzwischen bauten Mpahlua häufig Schulen und kostengünstige Wohnhäuser in Südafrikas Townships. Vielen jungen Bewohnern öffnet das die Augen.
Als ich da vorgestellt wurde, als Architekt für die Schule, da war eine Gemeindeversammlung. Die Leute haben richtig gefeiert, weil die haben noch nie einen schwarzen Architekten gesehen. Die Kinder waren so neugierig, was ich mache, woher ich komme, waren überhaupt überrascht, dass ich als Architekt dargestellt wurde, aber ich kann Xhosa sprechen, ihre Sprache. Und ich konnte auch meine ersten Ideen und Gedanken auf Xhosa vorstellen, der Gemeinde oder der Bevölkerung. Es war einfach nicht bekannt, sowas, dass man so weit studieren kann und sich ausbilden und er kommt aus Europa und Deutschland und überhaupt, aber er kann noch Xhosa sprechen. Es ist sehr wichtig für sie, so Vorbilder zu haben, die ich nicht hatte.
Wirtschaftlich war Südafrika in den ersten 15 Jahren seit Ende der Apartheid ausgesprochen erfolgreich. Wachstumsraten um die 5%, eine geringe Inflation und regelmäßige Haushaltsüberschüsse erfreuen Investoren und Börsianer. Beim Bruttosozialprodukt liegt Südafrika gleichauf mit Griechenland, Dänemark oder Österreich. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist allerdings extrem. Aus diesem Grund schafft es Südafrika auf der Rangliste des UN-Entwicklungsprogramms UNDP, das neben dem materiellen Reichtum auch dessen Verteilung, die Lebenserwartung, Bildungschancen und Gleichberechtigung der Geschlechter einbezieht, nur auf Platz 125 von 179. Noch hinter Vietnam, Guatemala, dem Iran oder der Mongolei. Und nur knapp vor Kambodscha oder Indien. Fast die Hälfte aller Südafrikaner im erwerbsfähigen Alter findet nach wie vor keinen offiziellen Job. Und ein Drittel der Bevölkerung lebt in absoluter Armut mit einem Einkommen von weniger als $2 pro Tag.
Die Lage ist ausgesprochen widersprüchlich. Und das führt dazu, dass man sie je nach Sichtweise sehr positiv oder auch extrem negativ bewerten kann. Wolfgang Thomas ist emeritierter Professor für Ökonomie und als Berater für die Provinzregierung in Kapstadt tätig. Er beklagt den Mangel an gesicherten Erkenntnissen über Erfolg oder Misserfolg der positiven Diskriminierung.
Es gibt meiner Meinung nach zu wenig Studienresultate und Studien. Ich glaube, wir an den Universitäten haben zwar viele Leute, die sich irgendwie indirekt damit befassen, aber es ist kein größerer Forschungsbereich. Auf der anderen Seite gibt es so viele praktische Berichte, die aber natürlich nicht immer unbedingt objektiv sind darüber, sodass Leute sagen würden, ja, es gibt ja genug Informationen. Aber ich glaube, Teil der schwierigen Situation jetzt ist, dass die Optimisten und die Pessimisten völlig unterschiedliche Daten zitieren und man nicht sehr viel wirklich systematische Grundlage hat.
Thomas ist als Kind mit seinen Eltern aus Deutschland nach Südafrika eingewandert. Mit der Apartheid hat er sich nie arrangiert. Ende der 70er Jahre eckte er mit seiner politischen Überzeugung so sehr an, dass er für einige Jahre ins Ausland ziehen musste. Er hat 3 erwachsene Söhne, von denen einer emigriert ist. Die beiden anderen haben gute Jobs gefunden, trotz Black Economic Empowerment.
Die haben keine Illusionen darüber und wenn man, ich glaube, als Weißer in Südafrika keine Illusionen hat und dann ganz nüchtern rangeht, gut, dann kann man nicht in öffentlichen Dienst reinkommen, man kommt wahrscheinlich auch nicht in gewisse größere Unternehmen, die jetzt noch einen Rückstand haben. Das heißt, sie haben im Management nicht genügend Schwarze, aber man kann sein eigenes Unternehmen gründen, man kann mit anderen in kleineren Unternehmen zusammengehen und insofern ist da eigentlich kein Problem.
Auf der anderen, der hässlichen Seite des Tafelbergs. Hier in den unendlichen, staubigen Townships der Cape Flats, in die sich kein Tourist verirrt, weht die Musik von Terra Mac aus allen Kneipen. Er rappt in Afrikaans, der Muttersprache nicht nur der weißen Buren, sondern vor allem der sogenannten Coloreds.
Als Coloreds bezeichnete die Apartheid-Regierung alle Südafrikaner, die sowohl europäische als auch afrikanische oder asiatische Vorfahren hatten. Ende der 60er Jahre wurden sie von der Regierung aus der Innenstadt in die Cape Flats vertrieben. Heute machen sie fast 10% der Bevölkerung aus und verstehen sich auch nach dem Ende der Apartheid weiterhin als eigenständige Kultur.
Ich treffe Ismail Beg in seinem Büro neben einer großen Autowerkstatt in den Cape Flats. Sein akkurat gestutzter Vollbart weist ihn als muslimischen Colored aus. Er trägt ein rosafarbenes Businesshemd und hat die schwarzen Haare zurückgegelt. Wie Gavin Levenstein verdient auch er sein Geld mit der Beratung von Firmen bei der Anpassung an die Regeln des Black Economic Empowerment. Doch seine Sicht auf das Gesetz ist überhaupt nicht positiv.
Es haben ja nicht alle unter den gleichen Vorurteilen gelitten. Also kann man jetzt auch nicht einfach sagen, alle sind schwarz. Da muss man doch realistisch bleiben. Obwohl wir nach dem Buchstaben des Gesetzes alle schwarz sind, sind die richtigen Schwarzen bei der Umsetzung privilegiert, vor allem im öffentlichen Dienst. Während der Apartheid waren wir Coloreds nicht weiß genug, jetzt sind wir nicht schwarz genug. Nicht auf dem Papier, aber in der Art, wie es praktiziert wird, scheint das doch wahr zu sein.
Nach dem Gesetz gilt jeder als schwarz, der vor dem Ende der Apartheid nicht als weiß kategorisiert war. Also auch Coloreds und die große Minderheit der südafrikanischen Inder. Die Vertretung der chinesischen Einwanderer hat vor dem obersten Gerichtshof sogar mit Erfolg darum prozessiert, ebenfalls als schwarz im Sinne des Gesetzes zu gelten. Wer nach 1994 geboren wurde oder aus einem anderen afrikanischen Land eingewandert ist, gilt dagegen nicht als schwarz und genießt keine der damit verbundenen Vorteile, selbst wenn er schwarzer Hautfarbe ist.
Als wäre das nicht schon kompliziert genug, gibt es zwischen dem Wortlaut des Gesetzes und seiner Anwendung auch noch große Unterschiede, klagt Ismail Beg.
Ich weiß von Betroffenen, denen gesagt wurde, sie könnten einen Job nicht kriegen, obwohl sie schwarz im Sinne des Gesetzes sind. Denen wurde gerade herausgesagt, du bist nicht schwarz genug. So etwas passiert tatsächlich. Es hat doch keinen Sinn, dass wir weggucken und sagen, jetzt haben wir diese wunderbare Rechtslage, das wird schon funktionieren.
Die Lage ist verfahren und typisch für den Versuch positiver Diskriminierung. Denn wer eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe gezielt bevorzugen will, muss sie erst einmal exakt definieren und tut damit im Grunde genau das, was mit dem Ende der Apartheid eigentlich ein für alle Mal vorbei sein sollte.
How do you put somebody in a box? As per a definition.
Wie steckt man jemanden per Definition in eine Schublade? Ist ein Schwarzer benachteiligt, weil er schwarz ist oder weil er wenig Geld hat und schlecht ausgebildet ist? Das ist extrem schwierig. Wir machen es so: Wenn jemand benachteiligt aussieht, dann gilt er als schwarz. Und in Zweifelsfällen entscheiden wir zugunsten der Leute. Wir haben da schon etwas Interpretationsfreiheit.
Gavin Levenstein hat im Kontakt mit den Unternehmen, die er berät, auch 15 Jahre nach dem Ende der Apartheid immer noch täglich mit diesen Fragen zu tun. Damals entschied eine Untersuchungskommission im Zweifelsfall mit dem berüchtigten Bleistift-Test. Blieb der Stift im lockigen Haar stecken, galt die Person als colored oder schwarz. Fiel er heraus, bekam sie den Pass für Weiße. Heute soll jeder Arbeitnehmer sich selber als schwarz oder weiß einschätzen. In East London, 1000 Kilometer nordöstlich von Kapstadt, treffe ich meinen Freund Justice Kuvane. Auch ihn habe ich als Studenten kennengelernt. Er war immer knapp bei Kasse. Jetzt holt er mich im schwarzen Mercedes ab. Es ist sein Dienstwagen. Seit einem Jahr arbeitet er in der Personalabteilung des südafrikanischen Mercedes-Benz-Werks. Wir fahren zum Vincent Park, einem schicken Einkaufszentrum. Justice will mir etwas zeigen. Zwischen den Boutiquen und angesagten Kneipen sind auffällig viele smart gekleidete Männer und Frauen mit großen dunklen Sonnenbrillen unterwegs, die es hier früher nicht gab.
We saw a rapid rise of businessmen, young businessmen, mainly black, you know.
Plötzlich sind überall junge schwarze Geschäftsleute aufgetaucht. Alleine, zu zweit, zu fünft oder zu zehnt starten sie ein Unternehmen. Sie bekommen den Zuschlag für ein staatliches Projekt, den Bau einer Straße, einer Klinik oder einer Schule. Und dann kaufen sie sich schicke Autos und Häuser in den reichen Vororten. Ihre Kinder schicken sie auf die teuersten Schulen. Wir nennen sie die BEEs. Sie laufen mit zwei Handys herum, eines privat, das andere geschäftlich, mit zwei verschiedenen Klingeltönen. Mit denen will ich nichts zu tun haben.
Ein weiteres Dilemma positiver Diskriminierung. Eine Frau, die in Deutschland beruflichen Erfolg hat, gilt schnell als Quotenfrau. ein erfolgreicher Schwarzer in Südafrika, als BEE-Gewinnler.
When you see a black person at a top position, you immediately think that is affirmative action, which is incorrect.
Wenn man einen Schwarzen in einer Spitzenposition sieht, dann denkt man sofort, das ist affirmative action. Aber das stimmt ja nicht. Als ich auf meinen jetzigen Posten in der Personalabteilung befördert wurde, hat mein Boss gesagt, du hebst die Punktezahl unserer Abteilung. Aber glaub mir, das ist nicht der Grund, warum wir dich ausgewählt haben. Von allen Kandidaten warst du einfach der Beste. Und jeder wusste, dass du den Job am Ende bekommen würdest. Selbst wenn ich mich also weiß angemalt hätte, hätte ich den Job bekommen.
Justice ist in einem Dorf im Homeland Transkei geboren. Er hat im In- und Ausland studiert, spricht Xhosa, Zulu, Afrikaans, Englisch, Französisch und Deutsch, ist ein Kommunikationstalent und damit die ideale Besetzung, um in der Mercedes-Personalabteilung Konflikte zwischen den schwarzen Arbeitern und ihren weißen Chefs zu lösen. Das und nicht Black Economic Empowerment hat ihm zu Job und Dienstwagen verholfen.
Ein Weißer, der keinen Erfolg hat, sagt vielleicht, mir war der Erfolg nicht vergönnt, weil ich weiß bin. Aber eigentlich hätte er sowieso keinen Erfolg gehabt. Die Weißen sollten lieber aufhören, BEE zu hassen, denn es hat sie gar nicht so sehr tangiert. Und selbst die kleinen statistischen Verbesserungen, von denen wir lesen, muss man vielleicht noch durch zwei teilen. Denn sie enthalten ja auch Fälle wie mich, die ihre guten Jobs auch ohne positive Diskriminierung bekommen hätten.
Through affirmative action or BEE. Did you hear the news on the radio today?
People have agreed to give their love away. Muntu Lukosi ist Ende 30. Sie gehört der letzten Generation an, die noch unter der Apartheid groß geworden ist. Ihr Sohn ist in dem Jahr geboren, in dem Nelson Mandela freikam.
My son said to me, but Ma, don't you think we should try to move on now and stop talking about the past?
Mein Sohn hat zu mir gesagt, aber Mama, meinst du nicht, wir sollten nach vorne schauen und aufhören, über die Vergangenheit zu sprechen? Das hat mich schlicht entwaffnet. Für diesen 18-Jährigen ergibt dieses ganze Thema, mit dem wir uns in Südafrika so endlos herumquälen, einfach keinen Sinn mehr. Er sieht die Unterschiede der Hautfarbe überhaupt nicht mehr. Also seiner Generation wird es mit Sicherheit besser gehen als uns.